Wir hören auf das Wort Gottes aus der Johannesoffenbarung aus Kapitel 7 und lesen heute die Verse 9 bis 17. Offenbarung 7, 9 bis 17. Danach sah ich und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten, die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Wir haben es gesungen, dass wir vor dir stehen, vor deinem Thron, lebendiger Gott und Vater in Jesus Christus. Und wir danken dir für diese ganz besondere Position, die du uns zuweist, die du uns schenkst, dass wir so mit dir verbunden sein dürfen in diesen Augenblicken, dass wir in deiner Gegenwart stehen dürfen, dich anbeten können, dich preisen können. Du bist ein wunderbarer Gott und Herr. Du bist der Schöpfer und Erhalter des ganzen Universums und in diesem Universum hast du dir dein Heil vorgenommen. Und du wirst es umsetzen, du wirst es verwirklichen in Jesus Christus, unserem Herrn. Dank sei dir dafür. Und wir danken dir auch für diese wunderbaren Worte, die wir jetzt gerade eben lesen konnten, die uns eine ganz erstaunliche Perspektive vor Augen stellen. Und wir bitten dich, dass diese Worte in unseren Kopf, in unser Herz, in unsere Hände und Füße hineinwirken. Und wir bitten dich um deinen Segen für die Predigt von Norbert Rose. Danke, dass du durch deinen Heiligen Geist hier in unserer Mitte bist. Ja, wir nehmen auch an diesem Sonntag ganz bewusst auch unsere Kinder in unser Gebet mit hinein. Es ist unser bleibendes, beständiges, ganz wichtiges Anliegen, dass sie in diesem Haus, in dieser Gemeinde dich finden, dass sie ihre Entscheidung treffen für dich, dass sie Ja sagen können zu dir, diesem Gott, diesem Lamm, diesem Herrn. Wir bitten dich um deinen Segen für die, die mit uns in welcher Weise auch immer verbunden sind, natürlich ganz besonders auch die jungen Erwachsenen unserer Gemeinde. Sei segnend da, du unser Herr und unser Gott. Wir wollen dir die Ehre geben, wir wollen dich anbeten. Wir stehen vor deinem Thron und wir preisen dich, unseren Gott. Du bist unser Ziel, du bist unsere Zukunft, du bist unsere Hoffnung. Gelobt seist du. Amen.
Was für eine schöne Perspektive, von der wir gesungen haben. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Schon, dass ich das auswendig kann. Daran sehen Sie, wie wichtig mir dieses Lied ist. Ich kann nicht gut auswendig lernen, aber dieses Lied, das gehört dazu. Stehen wir in deinem Licht und singen dir unsere Lieder. Das sieht so einfach und so klar aus. Und wenn wir dann die Offenbarung lesen, dann verschwimmt uns das manchmal. Und wir haben den Eindruck, wir wissen gar nicht genau, wo wir hier eigentlich stehen. Was gehört wohin? Was passiert wann? Wie sind die Abläufe? Und dann ist es gut, wenn wir sehen, das alles hat eine wunderschöne Kontinuität, die wir hier vor uns haben. Die eine Kontinuität, dass wir wieder vor diesem Thron Gottes stehen und dem Lamm Gottes und die vier Gestalten da sind und die 24 Ältesten da sind und die viel tausend mal tausend Engel da sind. Das sind die Grundkonstanten, die wir immer wieder sehen dürfen. Eine Kontinuität auch in diesen Siegeln, die eins nach dem anderen gebrochen werden. Sechs haben wir schon gesehen, das siebte steht noch aus. Da ist eine unklare Kontinuität, denn durch diese Bilder ausgelöst ist eine dringende Frage, vor allem für Johannes, nämlich die Frage, was wird nun aus meinem jüdischen Volk? Denn da hat es ja massive Brüche gegeben, Unterbrechungen gegeben. Was wird aus den Verheißungen Israels, nachdem sein Volk so verstockt war und ist, dass sie ihren Messias und König Jesus abgelehnt haben, am Karfreitag einmal ganz deutlich, an Pfingsten mehrheitlich noch einmal, am Ende der Apostelgeschichte noch einmal ganz offiziell, als sie in Rom ein klares Nein sagten, wir wollen ihn nicht als unseren Messias, als unseren König. Und die Frage, ist mein jüdisches Volk, ist das Volk Israel nun verworfen und verloren? Und die Antwort auf diese Frage, die haben wir schon gesehen in den ersten 8 Versen, nämlich da tauchen diese 144.000 auf, aus jedem Stamm Israels 12.000, die sind noch da, die sind versiegelt und die bleiben versiegelt. Damit ist diese eine Frage beantwortet, eine klare Kontinuität. Die Geschichte seines Volkes reißt nicht ab. Und wir haben schon darüber nachgedacht, wer sind diese 144? Darunter könnten ganz viele sein, deren Namen wir auch schon tatsächlich kennen. Die großen Namen aus Hebräer 11, auch viele Namenlose, die in Hebräer 11 nicht mehr unterzubringen waren, so schreibt es der Schreiber selber, die vielen, die ihre Hoffnung ganz auf den Gott Israels gesetzt haben, die Wolke von Zeugen, die da schon ist, die vielen, die wir kennen oder nicht kennen, Priester, Propheten, einzelne Könige, Menschen wie Zacharias und Elisabeth, die gehören doch ganz sicher dazu, Simeon, Hanna, die Hirten auf dem Felde, Zöllner wie Zachäus, Maria, Martha, Lazarus, Aussätzige, Blinde, Gelähmte, die geheilt worden sind von Jesus, vielleicht ein Nikodemus, vielleicht, das ist nicht ganz eindeutig. Wir wünschen es ihm, dass er auch mit hindurchrutscht, mit hineinkommt. Sehr wahrscheinlich die Frau am Brunnen aus Johannes 4, die viele andere zu Jesus geführt, zum Wort, zum Zeugnis geführt hat, ganz sicher dann natürlich die 12 Apostel, die 3000, die an einem einzigen Tag zum Glauben an Jesus gekommen sind, Apostelgeschichte 2, wahrscheinlich alle aus den 12 Stämmen Israels, denn die anderen waren noch nicht da. Die Überwinder aus den Gemeinden der 7 Sendschreiben, die auch noch überwiegend jüdische Wurzeln haben und viele andere mehr. Und dann diese ganz andere Perspektive in Hebräer 12, das sich ja an messianische Juden, also an Judenchristen aus Menschen, auch aus diesen 12 Stämmen richtet, wo es heißt, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Da sind wieder die Stufen, auf denen wir mit anderen zusammenstehen, im Glanz deiner Majestät. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind. Und wo sind wir jetzt eigentlich? Wir sind in Hebräer 12, wir sind in Offenbarung 7, wir haben verschiedene Kontinuitäten, die man jetzt auch nachvollziehen kann. Da gibt es eine Einheit, da gibt es rote Fäden und wir ahnen, diese Zahl von 144.000, die ist gar nicht so unrealistisch. Schon zu Lebzeiten von Johannes war das nicht unrealistisch. Möglicherweise sind diese 144.000 aber auch die aus dem wiederhergestellten Israel, die erst noch in der Geschichte auftauchen werden. die mit vielen anderen durch die große Trübsal hindurchgehen müssen, die unüberwindbar sind. Und wir ahnen heute mehr denn je, wie schnell sich das entwickeln kann. Darüber haben wir schon mehrfach gesprochen. Aber dass diese Verheißung immer noch da ist, mein Volk wird nicht untergehen, mein Volk wird nicht überwunden werden, sondern ein Teil ist für die kommenden Zeiten versiegelt. Ihre Namen sind im Himmel geschrieben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist die Verheißung, die immer noch gilt. Das ist Kontinuität, die wird nicht einreißen, die wird nicht aufhören. Das Wort von den Erstgeborenen enthält ja noch eine weitere Klarheit, eine weitere Verheißung, nämlich wo Erstgeborene sind, da gibt es eine fast zwingende Konsequenz. Erstgeborene sind immer der Anfang, sonst wären es keine Erstgeborenen, sonst wären es einfach nur Geborene, sondern sie sind Erstgeborene. Und darum folgt jetzt ein zweiter Blick, eine große Schar, die niemand zählen konnte aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Da müssen wir fragen, wo kommen die denn jetzt her? Auch hier ist klare Kontinuität. Für Johannes ist ganz klar, dass diese Kontinuität in der Geschichte Gottes mit seinem Volk ein Steigerungspotenzial hat, denn diese Unzähligen kommen ja nicht von irgendwo her, sondern die haben auch mit diesen 144.000 zu tun. Die lösen sie nicht ab. Gerhard Mayer hat geschrieben, sie kommen aus ihnen heraus, sie gehen aus ihnen hervor, sie sind mit ihnen verbunden, aber sie sind nicht ein Ersatz für die 144.000, aber in einer klaren Verbindung. Und für Johannes ist das klar, dass sich hier die größten und wichtigsten Verheißungen erfüllen, die es überhaupt im Volk Israel gegeben hat. Und die Frage, wie Gott das macht, denn wie er das macht, da müssen wir jetzt ganz, ganz weit zurückkehren und sehen, wo fängt diese Kontinuität eigentlich an. Und sie fängt tatsächlich an, ganz am Anfang ist ja klar, nämlich in 1. Mose 12. Da fängt das an, wir sehen einen alten an den 80-jährigen Abraham. Relativ einsam mit seiner Frau Sarah. Abraham, keine Kinder, keine Nachkommen, 80 Jahre alt. Und die Verheißung war, ich will dich zum großen Volk machen. Und wir ahnen, wie absurd das war für diesen alten Mann und seine fast genauso alte Frau. Ich will dich zum großen Volk, er sagt es ja auch immer wieder, er klagt ja auch. 1. Mose 13, gleich danach immer noch keine Nachkommen, noch ein bisschen älter geworden, nochmals die Verheißung, ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Wer Staub zählen kann, der wird auch deine Kinder zählen. Die Zeit geht weiter, 1. Mose 15, mir hast du keine Nachkommen gegeben, mein Knecht Eliezer wird mein Erbe sein. Und noch einmal die Verheißung, zum dritten Mal, sieh, gen Himmel unzähle die Sterne, das ist eine ähnliche Perspektive, wie die wir heute haben, die wir besungen haben, zähle die Sterne, kannst du sie zählen? Nein, du kannst sie nicht zählen. So zahlreich sollen werden deine Nachkommen sein. Und an dieser Stelle, 1. Mose 15, heißt es nun zum ersten Mal, und das ist nicht nur so eine verzweifelte Aussage von Abraham, der sagt, na gut, jetzt will ich es mal glauben. Jetzt hast du es dreimal gesagt, jetzt versuche ich es mal. Sondern jetzt heißt es ganz eindeutig, da glaubte Abraham dem Herrn. Er glaubte dem Herrn, das ist eine ganz neue Klarheit und Sicht, von nun an will und werde ich dir glauben, was du sagst. Auch wenn es noch einmal 20 Jahre gedauert hat und Abraham dann 100 Jahre war und seine Frau auch natürlich deutlich älter geworden ist, als endlich Isaak geboren wurde. Und nach Isaak kam Jakob, dem die Verheißung noch einmal erneuert wird, 1. Mose 28, 1. Mose 32. Das geht also weiter, auch da diese Kontinuität. Dann die 12 Söhne Jakobs, die Stammväter der Stämme Israels. Und dann Offenbarung 7, daraus die 144.000 im ersten Teil. Und im zweiten Teil die große Schar, die niemand zählen konnte. Das ist biblische Kontinuität. Und wir stehen nicht irgendwo in diesen wirren Visionen, die es da gibt, sondern wir stehen in dieser Kontinuität und dürfen da weitergehen. Und so wie Isaak nur ein Erstgeborener war, wir könnten sogar sagen, nur ein Einziggeborener, so ist ja die Formulierung an der einen Stelle, der Einziggeborene aus dem 144.000 hervorgegangen sind, so sind diese 144.000 nicht das Endergebnis, sondern wieder die Erstgeborenen aus seinem Volk. Und wo Erstgeborene sind, da geht die Geschichte, da geht diese Kontinuität immer weiter. Und das alles nur begründet auf einem einzigen Satz. Da glaubte Abraham dem Herrn. Nur aus dem Glauben, nur durch den Glauben. Und dieser Satz gilt nun als ein Grundgesetz der Bibel. Da kommen noch viele Gesetze hinterher, aber dieses eine Gesetz des Glaubens, dass Menschen gerecht werden allein durch den Glauben, das gilt nun von 1. Mose 15 an. Da glaubte Abraham dem Herrn, und Paulus wird später sagen, dieses Grundgesetz, dass einer durch den Glauben gerecht wird, wurde niemals aufgehoben. Auch da gibt es eine Kontinuität über die ganze Zeit Israels, durch die Höhen und Tiefen Israels hindurch. Auch das Gesetz, das 430 Jahre später kam, hat das nicht aufgehoben oder überholt oder unterbrochen, sondern es bleibt dabei, durch den Glauben allein wird man gerecht. Der Römerbrief ist eine Auslegung dieses Einsatzes, Glauben oder Nichtglauben. Der Hebräerbrief legt diesen Satz aus, indem er uns noch eine neue Sicht gibt, nämlich wo er diesen sonderbaren, geheimnisvollen Melchisedek dazwischen schiebt, wo wir uns mal fragen, was hat denn der Kerl da zu suchen? Wo kommt der her? Wo geht der hin? Was ist es für eine merkwürdige Gestalt? König von Salem, Salem kennen wir natürlich, das spätere Jerusalem, König der Gerechtigkeit, Priester Gottes des Allerhöchsten, wo manche sich fragen würden, wer ist nun das wieder? Das kann ja nur einer sein, Priester Gottes des Allerhöchsten, als Priester und hoher Priester in Ewigkeit. Taucht einmal kurz auf, verschwindet wieder für lange, lange, lange Zeit und wir rätseln, wer Melchisedek ist. Und heißt, er gleicht dem Sohn Gottes. Er gleicht dem, er ist nicht ähnlich. Das ist die alte Frage, Gott ähnlich oder wesensgleich. Er gleicht dem Sohn Gottes. Jesus taucht in 1. Mose 14 auf und kaum einer hat es verstanden. Wie sollten wir auch? Aber da sehen wir ihn. Und begründet ein Priestertum aus den Nationen für die Nationen. Paulus wird das bestätigen später, auch wenn er den Namen Melchisedek gar nicht nennt. In Römer 3, wenn er noch einmal fragt, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird allein durch den Glauben? Oder ist Gott allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch ein Gott der Heiden? Ja, gewiss. Amen. Gewiss. Da steht's noch einmal. Auch der Heiden, denn er ist der eine Gott, der gerecht macht die Juden aus dem Glauben und die Heiden durch den Glauben. Wir gehen weiter. Im Galaterbrief zeigt Paulus noch eine weitere ganz neue Perspektive, die sich daraus ergibt. Nicht das Jerusalem, das mit Händen gebaut ist, sondern das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie, das ist unsere Mutter. Und Paulus zwingt seine Gemeinde fast dahin, den Blick nach oben zu richten, in die Weite zu richten, nicht bei dem festzuhalten, was war, sondern auf das zu sehen, was da kommt, was droben ist. Das ist Kontinuität in der Bibel, in der Geschichte Gottes mit uns. Und das heißt für uns, unser Blick muss nach oben gehen, nicht zurück. Unser Blick muss in die Weite gehen. Und genau das beschreibt Johannes nun in Offenbarung 7. Er sieht die 144.000. Und er sieht natürlich den alten Abraham da, wo das angefangen hat. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deinen Nachkommen zählen. Und Abraham glaubt. Johannes sieht. Ja, wir würden auch gerne sehen. Aber was ist größer? Abraham glaubt, Johannes sieht. Ganz eindeutig, der Glaube ist größer als das Sehen. Abraham glaubte dem Herrn. Johannes sieht diesen einen Moment, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Und da kommen sie, das haben Sie heute Morgen schon gehört oder gelesen, von Osten und von Westen, von Norden und von Süden werden sie kommen. Und nicht nur ein paar Übriggebliebene werden kommen, sondern hier haben wir einen neuen Eindruck, unzählbar. Johannes sieht die große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Und wenn wir die Offenbarung 7 lesen mit dieser großen Schar und verstehen, dass der Grund für Offenbarung 7 schon in 1. Mose 2 gelegt war, dann verstehen wir auch diesen Satz, der Paulus so wichtig war, nämlich vor Grundlegung der Welt wurden wir erwählt. Dass alle Kontinuität schon lange, lange vor uns begonnen hat. Was sieht Johannes noch? Er sieht nicht nur irgendeine große Schar, sondern er sieht die vollendete Gemeinde. Er sieht einen vollendeten Gottesdienst. Er sieht die Gemeinde in der Herrlichkeit, im Licht, auf den Stufen vor seinem Thron, mit den unzählbaren Engeln, mit den Gestalten, mit den 24 Ältesten. Wir haben einen Eindruck von diesem Gottesdienst, der ja in den Psalmen immer wieder beschrieben wird, aber nie zur Vollendung gekommen ist, immer nur eine Sehnsucht war. Wenn Sie Psalm 27 lesen, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Wer kann das denn sagen? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen, wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen? Meine Widersacher und Feinde sollen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Und hier sehen wir es. Johannes sieht die unzählbare Schar, die schon angekommen ist vor ihm. Der wahre Tempel, der vollendete Gottesdienst, die ganze Gemeinde und eine vollendete Liturgie. Das mögen manche nicht. Liturgie, das ist was für die großen Kirchen, für die verfassten Kirchen. Ein Ausleger schrieb dazu, zu diesem Vers, und sie sprachen Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sei eine Klerikalisierung des Jenseits, eine Verkirchlichung des Jenseits. Und schon bei diesem, ich sehe das an ihren Gesichten, dass sie so ein bisschen entsetzt sind, eine Verkirchlichung des Jenseits, das würde ja heißen, lauter Prediger, Pfarrer, Pastoren, Priester, Geistliche, Liturgie, Litanei, Langeweile, Harfen, Zimbeln, gregorianische Gesänge in alle Ewigkeit. Das ist tatsächlich die Vorstellung, die manche haben. Sonst würde ich es gar nicht so sagen. So ein endloses Dasselbe, immer einerlei in alle Ewigkeit. Da müssen wir sagen, ganz sicher nicht. Ganz sicher, keine Litanei, keine bloße Liturgie, keine Langeweile. Keine Klerikalisierung, sondern hier erfüllt sich das, was Petrus geschrieben hat in 1. Petrus 2, Vers 9 folgende. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Da könnten wir sagen, ja, das machen wir ja schon. Das sind wir ja schon. Aber noch nicht in Vollendung. Noch nicht in dieser letzten Kontinuität, in dieser letzten Spur, die es noch kommen wird. Denn die Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen aus Israel und der Erstgeborenen aus Nationen, die wird erst noch kommen. Könige und Priester der neuen Schöpfung Gottes. Priester sind ja nicht für sich selber da, sondern Priester sind für andere da. Priester aus den Nationen, da könnten wir wieder bei Melchisedek anfangen, der eine hohe Priester, der den anderen hohen Priester überholt, viel, viel wichtiger ist als Aaron und seine ganze Nachkommenschaft. Der eine Priester aus den Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen für die Nationen, Stämme, Völker und Sprachen. Der vollendete Leib Christi, der nun endlich seine Berufung erfüllt. Er das Haupt und wir die Glieder. Und wenn wir davon ausgehen, dass hier tatsächlich eine Reihenfolge angegeben und zu erkennen ist, wenn Johannes das mehrfach so schreibt, und danach sah ich, und danach sah ich, und danach sah ich, und ich sah, und ich sah. Was hat Johannes gesehen? Die einen, die versiegelt sind, die 144.000 aus Israel, die anderen, wo kommen die her und wo stehen sie? Ganz offensichtlich doch, das sind die einen, die versiegelt sind und die anderen, die entrückt sind vor den Thron Gottes, ihm entgegen. Vor dem Thron Gottes und des Lammes. Und jetzt sehen wir noch einmal diese zeitliche Einordnung zwischen Offenbarung 7, 1 bis 8 und Offenbarung 7, 9 bis 17. Nämlich in diesem Augenblick, vielleicht drumherum, bevor das siebente Siegel gebrochen wird und es im Himmel für eine halbe Stunde sehr, sehr still wird. Das kommt ja erst im nächsten Abschnitt, aber wir müssen schon einmal hineinsehen, dass diese Kontinuität nicht abreißt, nicht abbricht, aber für eine halbe himmlische Stunde, wie lang die geht, wissen wir nicht, aber für eine halbe himmlische Stunde unterbrochen wird. Und man den Eindruck hat, da passiert jetzt gerade mal gar nichts. Könnte man ja so denken. Halbe Stunde Ruhe. Ich glaube nicht, dass eine halbe Stunde vollkommene Ruhe ist, sondern das ist eine besondere halbe Stunde, ein besonderer Augenblick. Nämlich hier sind auf der einen Seite die Versiegelten und die anderen, die jetzt entrückt werden, ihm entgegen. Die vollendete Gemeinde. Und falls wir das richtig verstehen, die ersten sechs Siegel waren ja schon schlimm genug. Das ist nachvollziehbar. Die ersten sechs Siegel, die waren schon unerträglich für alle, die auf Erden leben, Gläubige und Ungläubige, Juden und Heiden, alle, die da sind. Und das siebente Siegel, auch wenn es in Anführungszeichen nur das siebente oder nur das letzte ist, scheint ja mindestens so schwer zu sein wie die sechs Siegel davor. Das siebente Siegel ist nicht nur eines, was da auch noch hinterherkommt, sondern das siebente Siegel, das hat es jetzt richtig in sich. Und wenn wir uns manchmal fragen, wo stehen wir eigentlich? Stehen wir noch vor dem ersten Siegel, vor dem zweiten, dritten oder stehen wir schon kurz vor dem sechsten Siegel? Da würde ich Ihnen keine klare Antwort drauf geben können. Nur Vermutungen, aber das können Sie selber machen. Wo stehen wir bei diesen sechs Siegeln? Sind wir schon nah davor und das siebte Siegel ist auch nicht mehr so weit entfernt? Wie immer wir das auslegen und verstehen, das eine ist viel wichtiger, bevor das siebente Siegel gebrochen wird, bevor das massivste, das furchtbarste Siegel gebrochen wird, bevor die große Hitze, Hagel, Feuer, Erdbeben, Kriege, Krankheit, Hunger und Durst, unerträgliche Lasten über diese Erde kommen werden, bevor die großen und letzten Gerichte Gottes hereinbrechen über die Völker und Nationen, heißt es jetzt eine halbe Stunde Pause. Und dann dieser Jubelgesang, diese werden nicht mehr hungern noch dürsten. Diese werden nicht mehr hungern noch dürsten, auf ihnen wird auch nicht lasten die Sonne oder irgendeine Hitze, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Dann wird ihr Mund voll Lachens sein, habe ich vorhin gesagt und bekannt. Das ist die Stunde des Sieges. Bevor das letzte, das siebente Siegel und dann die sieben Posaunen kommen und dann der Weltlauf weitergeht und der Lauf der Gerichte weitergeht, das ist die Stunde des Sieges für die einen. Ein wichtiger Augenblick, eine wichtige Unterbrechung der Kontinuität dieser Weltgeschichte. Die anderen müssen noch in die Zeit des siebten Siegels hinein, mit allem, was damit verbunden ist, müssen durch die Zeit nach dem siebten Siegel hindurch, ganz einfach formuliert könnten wir sagen, es macht einen riesengroßen Unterschied, wohin wir gehören. Selbstverständlich, einen riesengroßen Unterschied, ob wir zu Jesus gehören oder nicht, ob wir unsere Kleider im Blut, wenn Sie diese Formulierung vielleicht auch nicht mögen, halten Sie es trotzdem fest, im Blut des Lammes gewaschen haben oder nicht. Es zahlt sich aus, ob wir geglaubt haben mit Abraham oder nicht. Und es wird ein Staunen, ein Wundern oder ein Erschrecken und ein Entsetzen oder einen großen Jubel geben, kurz bevor das siebente Siegel dann gebrochen wird. Und bis dahin gibt es noch einen Rest an Gnade. Wenn das siebente Siegel kommt, dann ist diese Zeit vorbei. Sie kennen dieses kleine Lied von Manfred Siebald, das mir in den Sinn kam, das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen und wenn wir dann ängstlich und doch beklommen, nein, voll Hoffnung und doch beklommen, dann endlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Das ist der Unterschied. Angenommen oder nicht. Und hier haben wir diese zwei Linien, die auch eine Kontinuität haben. Wohin diese Kontinuität uns führt, einerseits Kolosser 3, wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. 1. Johannes 3, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist die eine Kontinuität. Und die andere, da mahnt Paulus seine Gemeinde, auch seine Gemeinde, also nicht nur die anderen, die draußen sind. Da müssen wir jetzt sagen, was gehen uns die an, die draußen sind? Sondern die Gemeinde. Die Gemeinde wird daran erinnert, viele leben so, dass ich euch so oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es auch unter Tränen, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi, ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist ihr Bauch, ihre Ehre ist in ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Und dann ist die Frage sehr wichtig. Wer gehört dazu? Oder anders gefragt, wie kommt man dahin? Was ist der Schlüssel? Der Code, das Passwort, dass wir dazugehören. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und da gibt es nur ein Bekenntnis, eine Erkenntnis. Und sie riefen, sie schrien mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Das war ja die erste große Predigt, die Petrus und Johannes zusammengehalten haben. Und zwar an einem ganz wichtigen Ort. Die erste Predigt nicht vor ihrem Volk, die erste Predigt nicht in der Gemeinde, die erste Proklamation vor dem Hohen Rat. Johannes war dabei. Da stehen sie vor den Oberen, vor den Pharisäern und Schriftgelehrten, vor Kaiphas, Johannan, Alexander, diese großen Namen, vor dem gesamten Hohen Rat Israels und sagen diesen einen Satz, in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden, als allein im Namen von Jesus. In keinem anderen ist das Heil. Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Kein anderer Name unter dem Himmel, der Name, der über allen Namen ist. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Das ist die Kontinuität, die dahin führt. Vor den Thron Gottes, Auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen dir unsere Lieder. Der Schlüssel dafür ist allein der Name von Jesus. Und jetzt heißt es natürlich, diese sind es, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Schwerer Satz. Im Blut des Lammes, sie haben es geschafft, sie haben überwunden, sind sie aus der großen Trübsal gekommen, weil sie durchgehalten, weil sie ausgehalten haben, weil sie in der großen Trübsal stark geblieben sind, treu geblieben sind, mutig genug gewesen sind. Das können wir alles uns so vorstellen, nach dem Motto, nur die Besten kommen ans Ziel. Furchtbar. Das wäre furchtbar. Wie viele von uns wären das, wenn nur die Besten ans Ziel kämen? Sie sind aus der großen Trübsal heraus erlöst worden, bevor das siebente Siegel gebrochen wird. Warum? Weil sie ihre Kleider im Blut des Lammes gewaschen haben. Und da muss man es heute nochmal sagen, das ist eigentlich ein Thema, das kommt in den nächsten Wochen in der Passionszeit immer wieder. Wie viele da sind, die mit dem Blut des Lammes, mit dem Blut Jesu am Kreuz nichts mehr anzufangen wissen. Die nicht wissen, was für eine Wucht, was für eine Macht, was für ein Heil, was für eine Erlösung in diesem Blut des Lammes steckt. Und wir das durchbuchstabieren werden, was es mit dem Blut des Lammes auf sich hat. Das müssen wir. Das müssen wir. Und wir müssen es verstehen. Wir müssen es festhalten. Auch wenn es ästhetisch gesehen sehr unangenehm erscheinen mag für manche. Aber das Blut des Lammes ist das Geheimnis, warum wir am Ende am Ziel sein werden. Das sieht zunächst so einfach aus, wenn es heißt, erlöst durch das Blut Jesu. Wenn wir in der Bergpredigt sehen, Matthäus 7, wenn es ja noch einmal deutlich heißt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen sagen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und wir haben den Eindruck, da zieht es uns den Boden unter den Füßen weg, vor allem all die, die sagen, wir haben doch auch so viel gemacht. Was haben wir alles gemacht? Was haben wir alles probiert? Was haben wir alles aufgegeben, hingegeben? Ja, so viel vielleicht nicht. Aber trotzdem vom Gefühl her, wir haben doch auch etwas gemacht. Aber wie albern das ist. Im Vergleich zu diesem Kreuz, zu diesem Blut Jesu, der ohne Sünde war, der für uns zur Sünde gemacht wurde, da noch etwas hinzufügen zu wollen und sagen, wir haben doch auch was gemacht. Können Sie alles vom Tisch fegen, vor allem, wenn Sie das erst noch mal nachrechnen wollten, was Sie da gemacht haben und ob das wohl reicht, was Sie da gemacht haben. Das ist ja die Frage von ganz, ganz vielen alten, gläubigen Christen, dass sie am Ende ihres Lebens wieder da stehen und fragen, ob das wohl reicht. Haben wir genug gemacht? Haben wir genug getan? Haben wir genug geglaubt? Haben wir genug vergeben? Habe ich genug geliebt? Und immer ist die Antwort, die können wir uns selber geben, zu wenig, zu wenig, zu wenig. In allem viel zu wenig. Und wir haben die Worte von Jesus im Ohr. Wenn ihr Glauben hättet, nur so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und versetze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Das bringt uns wieder ins Schwimmen. Haben Sie schon mal versucht, zu irgendeinem Baum oder Strauch zu sagen, heb dich hinfort? Und Sie werden merken, vermute ich, da gibt es ja Ausnahmen, die ich nicht kenne, aber da stehen sie echt auf verlorenen Posten. Nein, diesen Glauben habe ich nicht, der Berge versetzen kann. Kriege ich nicht hin. Auch die kleinen Berge nicht. Auch die ganz kleinen Hügelchen nicht. Schaffe ich nicht. Ich habe noch nie einen Berg versetzt. Und ich glaube, ich muss das auch nicht. Aber wenn ich wissen will, was Glaube heißt, und welche Macht im Glauben liegt und welche Macht noch offenbar werden wird im Glauben und durch den Glauben, dann muss ich das sehen. Dann darf ich das sehen. Und ich darf begreifen, dass er es ist, der diesen Glauben hat. Dass er es ist, der Berge versetzt. Dass er diesen Glauben auch schenken will und vollenden will. Und wenn ich diesen Glauben nicht habe und weil ich diesen Glauben nicht habe, darf ich doch zu ihm kommen, zu dem, der diesen Glauben hat. Jeden Tag neu. Und das ist jeden Tag die Stunde meines Sieges. Nicht, was ich mache, was ich schaffe oder auch nicht schaffe, sondern dass ich jeden Tag zu ihm kommen darf und den Sieg erleben darf. Ähnlich die Frage von Petrus: Herr, wie oft muss ich meinem Nächsten vergeben? Ist 7-mal genug? Und Jesus antwortete ihm: nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Wie oft haben wir das in unseren Gesprächen? Ich kann nicht vergeben. Und bei manchen würde ich sagen, das verstehe ich. Es gibt so viele Situationen, ganze Lebensläufe, wo wir sagen würden, wie soll man das jemals vergeben können? Da fallen Ihnen selber genug Beispiele ein. Da sind wir am Ende mit unserer Bereitschaft, einem anderen nicht nur einmal, zweimal, dreimal, sondern 7-mal, 70-mal zu vergeben. Wir wären schon stolz, wenn es 2-3-mal gelingt. Verlangt Gott das von uns? Ist das sozusagen das Passwort, das Zeugnis, das ich habe, dass ich sagen kann, ja Herr, ich habe alles gemacht, was du von mir wolltest. Nein, haben wir nicht. 7-mal, 70-mal, das heißt ja, du sollst vergeben ohne Ende. So könnte man das verstehen. Wer kriegt das hin? Vergeben ohne Ende. Drehen wir es einmal um und wir verstehen es. Es ist nicht so, dass er etwas von uns verlangt, was er nicht selber täte. Dass er von uns 70-mal, 7-mal verlangt, sondern dass er 70-mal, 7-mal vergibt. Auch das ist ja für uns fast nicht vorstellbar. Darf ich noch einmal kommen? Ich war ja schon 3-mal da, habe ja schon 5-mal um Vergebung gebeten. Und Jesus sagt, es reicht nicht. 7-mal, 70-mal. Warum? Weil ich so bin. Weil ich so vergebe. Ich verlange nichts von euch, was ich nicht auch tun würde. 70-mal, 7-mal. Und noch eins, diese große Frage mit der Liebe, die uns ja komplett aus der Fassung bringt und in den Ruin treibt, nämlich haben wir genug geliebt? Wenn wir 1. Korinther 13 lesen, die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles, die Liebe hört niemals auf, die Liebe hat kein Ende. Können wir nur sagen, da bin ich raus. Lange schon, bei den ersten Versen bin ich schon raus. Ich habe diese Liebe nicht. Aber dass ich in kindlichem Glauben kommen und sagen darf, so bin ich geliebt. So hat er mich geliebt, so sind wir geliebt, so wie wir hier sind. Nicht erst nachdem wir so fromm geworden sind. Nachdem wir so tief und treu im Glauben stehen, sondern viel, viel früher. So ist auch die Welt geliebt. So sind auch die geliebt, die noch gar nichts davon wissen. So sind auch schon die Feinde geliebt, die noch gegen ihn sind. So sind die geliebt, die es nach menschlichem Ermessen niemals verdient hätten. Wir übrigens auch nicht. Paulus sagt, als wir noch Sünder, als wir noch Feinde waren, war die Liebe Gottes zu uns schon da. Und da muss einem das Herz aufgehen. Das noch einmal zu sehen, die Kontinuität, die Liebe Gottes zum Feind, zum Sünder, zum Verlorenen, die sich nun umkehrt. Wie viel größer muss diese Liebe sein zu denen, die nicht mehr Feinde sind. Sünder sind wir immer noch, aber keine Feinde mehr. Schon gar nicht Feinde des Kreuzes. Und dann erfahren wir diese überfließende Liebe, die überfließt von ihm zu uns. Das ist es doch. Dass diese Liebe in unser Leben, in unser Herz hineinkommt, sie fließt von ihm zu meinem Herzen und dann darf es auch mein Leben erfüllen. Und ich darf das immer wieder klären, wie groß ist seine Liebe, wie sehr bin ich geliebt, wie weit reicht seine Liebe, wie lange hält seine Liebe und was hält sie aus. Und immer wird es heißen, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles, die Liebe hört niemals auf. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das ist das Heil unseres Gottes, der auf dem Thron sitzt und des Lammes. Und ich habe diesen Glauben, diese Vergebung, diese Liebe nur in ihm. Nur in ihm. Da ist bei mir Tabula rasa. Aber dass ich etwas spiegeln darf, dass etwas überfließen darf in mein Leben und dass ich sagen darf, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel, bis alles vollendet ist in der Kontinuität seiner Geschichte mit seinem Volk, mit seiner Gemeinde und mit mir und mit ihnen. Bleiben Sie nicht stehen, sondern klären Sie, in welche Kontinuität Sie gehören, dass Sie ankommen am Ziel und sagen können, schon jetzt, sagen können, das ist die Stunde des Sieges, Sieg auf der ganzen Linie, weil ich in ihm bin und er in mir und nichts mich aus seiner Hand reißen kann. Durch das Blut des Lammes. Mehr brauchen wir nicht. Das reicht. Aber das muss geklärt sein. Wir wollen auch miteinander beten. Herr Jesus, uns widerstehen wir staunend vor dir über dem, was du tust und was du getan hast. Wir stehen staunend vor dieser langen Geschichte, angefangen von Abraham, über die Zeit mit deinem ganzen Volk, über die Zeit auch, die du hier auf Erden gelebt hast, über die Zeit mit deiner Gemeinde, aber dass wir noch nicht am Ziel sind, noch nicht stehen bleiben, sondern dass wir das Eigentliche noch vor uns haben und dass wir schon dazugehören dürfen und wissen und glauben, gewiss sein dürfen, dass wir unseren Platz im Buch des Lebens schon haben. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil wir wissen, alles hängt an dir. Und du hast alles schon getan. Und du hast uns gerufen und erwählt und gewollt und geliebt und vergeben und in dein Heil, in dein Licht gestellt. Und wir wollen nichts anderes, als in deiner Gegenwart stehen zu bleiben, unseren Weg zu gehen, dich zu ehren, Lob und Preis und Anbetung zu bringen, deinen Namen zu verkündigen. Ja, wir wollen auch viel, viel machen und tun und zurückgeben und weitergeben, aber alles hängt ausschließlich an dir, weil du so geliebt hast, so vergeben hast und bis heute so wirkst. Danke für diese große Liebe, für diese Freundlichkeit, für deine Entschlossenheit, bis zum Ziel weiterzugehen. Und dann dürfen wir mit den vielen anderen jubeln und dich ehren und dich auch sehen und dir gleich werden, wie du es verheißen hast, und den Vater ehren und anbeten. Danke, dass wir das auch jetzt schon tun dürfen und miteinander beten dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.